Die Fed lässt die Zinsen unverändert, damit eigentlich völlig in den Erwartungen, und die Märkte, naja, sie steigen. Und sie steigen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann steigen sie auch morgen. So könnte man das ganze Szenario mittlerweile zusammenfassen. Und als Kind der 70er Jahre fühle ich mich sehr, sehr stark erinnert an die 90er Jahre. Was es damit auf sich hat, das werden wir gleich mal klären. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Alt, begrüße Sie ganz herzlich aus Paraguay, hier aus meinem Hotelzimmer, mal wieder ein anderes. Und ja, es ist ganz angenehm in Paraguay. Ich hatte ja schon bei Fast & Forex ein paar Worte darüber verloren. Und ich kann es halt immer wieder nur auch sagen, es ist wirklich sehr, sehr entspannt hier. Ich habe Ihnen auch mal ein paar Videos mitgebracht, so von so einem Rooftop mal aufgenommen, dass Sie ein bisschen sehen, wie die Stadt eigentlich auch so ist. Asunción von oben oder mehr oder weniger oben. Eine recht grüne Stadt. Und mir fällt halt immer wieder auf, nicht nur, dass die Leute ziemlich entspannt sind, sondern auch, wie fair eigentlich alles hier so abläuft. Was die Steuersätze angeht, 10% ab einem gewissen Level, also das ist eigentlich der Steuersatz, Punkt. Das ist das eine. Und auch als ich auf dem Festival war, mir ist eben aufgefallen, da wird nicht so abgezockt, wie man das vielleicht sonst so kennt. Ich sage es ganz bewusst so, weil da gehen sie hin und dann kostet das Getränk, und ich sage bewusst Getränk, weil es gilt für alle Arten von Getränken, eben wirklich einen moderaten Preis. Wasser 1,20 €, irgendwie so. Bier, wenn sie wollen, 1,50, 1,70, aber dafür auch ein großes. Mischgetränk 3 €. So, dann gehen Sie was essen da vor Ort, dann sind Sie in einem geschlossenen Gelände. Da kostet so eine Empanada, was irgendwie so ein, naja, so ein Küchlein ist, wenn man so will, kostet 1,20 €. So, das liegt nicht daran, dass das alles hier super Niedriglohnpreisland ist oder dass irgendwie die Bevölkerung verarmt ist. Das liegt eben einfach daran, dass die gesamte Kostenstruktur einfach nicht so hoch ist. Und das ist etwas, was man sich gerne immer wieder mal bewusst machen darf. Woher kommt sowas eigentlich und wie entsteht das mit Inflation, aber auf welchen Einfluss hat dann letzten Endes die Steuer da drauf, welchen Einfluss hat der Staat allgemein eben auch auf die Preisgestaltung und natürlich auch, was sind die Leute überhaupt auch bereit zu zahlen. Und wenn man nur so schaut, Festivals in den USA zum Beispiel, da ist man mal mit $14 fürs Bier dabei, macht dann nur halb so viel Spaß. Ja? Und das ist so eine Geschichte, die fällt mir immer wieder auf, auch in Lateinamerika. Und wie gesagt, das hat nicht immer nur was mit der Inflation zu tun, sondern eben mit dem Gesamtprozess. Ich dachte, den Gedanken teile ich noch mit Ihnen. Und damit lassen Sie uns direkt mal reingehen in die Zahlen der vergangenen Woche, aber auch zumal in die Zahlen der nächsten Woche. Also, starten wir direkt mit dem Verbraucherpreisindex für die Eurozone. 2,6% ist es geworden, wurde auch erwartet, von daher passt es. Und damit auch gleichzeitig wie immer eigentlich auch so die Idee mit der Frage verbunden, ja, wie geht es jetzt eigentlich da weiter mit der EZB? Wie sieht es mit Zinssenkung aus? Ist der hohe Zins, der relativ hohe Zins, ist der überhaupt noch gerechtfertigt? Ja oder nein? Und diese Frage wird natürlich immer wieder diskutiert. Jetzt hatten wir ja zuletzt auch eine Euro-Stärke, die hat sich auch ziemlich schnell erledigt, nämlich mit der Zinsentscheidung der Fed. Da gab es eine schöne Bullenfalle, dazu aber mehr dann am Donnerstag bei Fast & Forex. Am Dienstag dann aus Deutschland die Konjunkturerwartungen, man dreht völlig am Rad, ich übertreibe mal ein bisschen, aber man ist sehr, sehr zuversichtlich, genauso wie dann am Freitag beim IFO-Geschäftsklimaindex, als man nicht so völlig zuversichtlich, so eine leichte Steigerung, aber eine Steigerung ist immerhin da und da darf sich jeder selber fragen, wie kommt das eigentlich wirklich zustande, wenn der Mittelstand sich in allen Teilen beschwert, wer wird befragt und wie setzt sich das alles zusammen. Ich kann natürlich wieder nur sagen, von der Auslandsseite betrachtet, natürlich hat ein deutsches Produkt im Ausland ein hohes Ansehen, die deutschen Marken haben hohes Ansehen. Ob das jetzt aber wirklich dazu reicht, die Konjunkturerwartung so eklatant nach oben zu schrauben, das sei mal dahingestellt. Aber am Ende, wir werden es beobachten, wir nehmen die Zahlen auf, der DAX ist praktisch nicht mehr aufzuhalten. Ja, und damit ist letzten Endes immer die Frage, wann dreht es und beziehungsweise auch, woran erkennen wir, dass es dreht. Und das ist eher das, womit wir uns hier beschäftigen wollen. Dann am Mittwoch, der wichtigste Termin der Woche, Zinsentscheidung der Fed, 5,5% wurden erwartet, 5,5% sind es geworden, mit der Aussage, dass am Ende auch noch eine Zinssenkung im Raum steht, nämlich 3 am Stück, nicht am Stück, aber 3 für das Jahr 2024. Naja, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, das heißt, jetzt muss es dann irgendwann mal losgehen. Das gab erstmal dem Euro Auftrieb, Der hat sich dann allerdings ziemlich schnell in die andere Richtung entwickelt. Bedeutet also, am Ende geht der Markt offensichtlich dann doch davon aus, dass der Euro den Zins eher verliert, den höheren Zins, als der Dollar, und damit ging die Reise gen Süden. Am Donnerstag dann Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, aus den USA, aber eigentlich groß und ganz nach der Zinsentscheidung der Fed jetzt kein Riesendeal mehr. Und auch der IFO-Geschäftslinien-Index konnte da jetzt nicht mehr viel dran verändern, zumal der DAX ja eh schon positiv gestimmt war und auch der IFO-Klima-Index, der Geschäftsklima-Index, ja auch entsprechend sich positiv dazu gezeigt hat. In der kommenden Woche erwarten uns außer den Reden von Frau Lagarde, und zumindest der einen, vielleicht kommt noch ein anderer, aber erstmal der einen, erwarten uns noch solche Zahlen wie Verbrauchervertrauen, Verkäufe neuer Häuser. Daran kann man natürlich immer messen, wie robust, wie stabil ist die Wirtschaft aus den USA oder in den USA, gerade eben auch was den Binnenkonsum angeht. Und die USA ist ja traditionell eher dann binnenorientiert, was den Konsum angeht, im Gegensatz zu Deutschland, wir sind ja exportorientiert. Ja, da darf man mal drauf schauen und gucken, inwieweit bewegt sich es in die richtige Richtung. Und wie immer gilt, sollte es eklatante Abweichung von den Erwartungen geben, dürfte sich das in Zahlen auswirken, also in Preisanpassungen auswirken und entsprechende höhere Volatilität nach sich ziehen. Ist alles im Rahmen der Erwartung, dann darf man eher davon ausgehen, dass der Markt das eh schon eingepreist hat. Das ist, glaube ich, die gängige Annahme, die wir so halten können, und von daher auch nicht so wirklich viel Handlungsbedarf besteht und eigentlich alles den normalen Gang gehen sollte, den der Handel an dem Tag dann einfach geht. Ansonsten am Donnerstag Arbeitslosenquote Deutschland, Bruttoinlandsprodukt und erstattliche Arbeitslosenhilfe in den USA. Sicherlich interessante Zahlen. Auch hier gilt, eigentlich eingepreist, und es muss schon wirklich was passieren, dass hier der Markt das Ganze anders bewertet bzw. auf einmal kalte Füße bekommt. Das, und das ist etwas, was wirklich ganz, ganz deutlich ist, dass die Marktteilnehmer nicht mehr viel benötigen, um kalte Füße zu bekommen. Das sollte jeder Blick auf einen beliebigen Chart mittlerweile auch klar machen. Denn so weit, wie das alles gelaufen ist, ohne Korrektur, gibt es viele, viele, viele nervöse Hände, die entweder über FOMO reingesprungen sind oder eben auf großen Gewinn sitzen, und den wollen sie sich auf der einen Seite nicht nehmen lassen und die anderen können sie nicht leisten, in einen tiefen Verlust zu laufen. Von daher, wenn es fällt, anschnallen. Aber das hatte ich ja schon letztes Mal gesagt, hat immer noch nicht geklappt, und von daher will ich auch nicht zum Crash-Propheten werden, das ist auch völlig überzogen. Aber ich will halt immer gleich sagen, und auch warnen, sich nicht zu stark zu engagieren jetzt in dieser Phase, sondern eher ab und an mal über Gewinnmitnahmen nachzudenken. Und wenn man das in noch steigende Preise tun kann, ist es ja alles bestens. Am Freitag dann geht das Osterwochenende los und damit Karfreitag, Deutschland und den USA. Und deshalb lassen Sie ruhig den Rechner aus und genießen Sie idealerweise schöne Wetter, sofern es da ist. Natürlich die Zeit mit der Familie. Genießen Sie die eine oder andere Speise, was Ostern eben bei Ihnen auf den Tisch kommt, und nutzen Sie natürlich die Zeit auch zur Erholung und zum Entspannen. Dafür ist sie ja auch da. Oder zur inneren Einkehr, wenn Sie mögen, geht natürlich auch das. So, bevor ich Ihnen jetzt sagen soll oder wie Sie Ihren Tag verbringen sollen, gehen wir lieber in die Charts, denn da sind wir besser erstmal aufgehoben. Also gehen wir direkt in den DAX rein, DAX Future, wie immer. Wir sind im Wochenchart und wir sehen schon, der DAX kennt kein Erbarmen. Und neigt halt auch gerne mal zu Übertreibung. Wir kennen das in die eine Richtung genauso wie die andere Richtung. Und das ist eben das Dramatische daran. Ja, ist natürlich toll, wenn man jetzt noch engagiert ist, wenn jetzt immer noch mal ein Euro mehr dazukommt. Okay, nur Fakt ist, in dem Moment, wo das Ganze dreht, wird es brutal. Und ich sage es bewusst so. Und ich weiß, es wird den einen oder anderen Kommentar geben. Damit lebe ich auch. Und das ist auch okay, wenn man sich da so ein bisschen angefasst fühlt deswegen. Aber ich kann es nicht anders sagen, weil die Rallye so immens ist, weil einfach so viele Gewinne aufgebaut wurden, und da hilft eben auch diese Woche nicht, dass eben viele, viele Gewinne aufgebaut wurden, ja, die will man nicht mehr abgeben, Nummer eins, und eben dann doch immer noch der eine oder die andere in den Markt reingesprungen ist, viel zu spät aus meiner Sicht, und damit immer so an der Schwelle zum Verlust ist und jede Schwankung nach unten schon mit Argusaugen beobachtet wird. Und das ist einfach die Situation, die wir uns hier anschauen müssen. Also mir gefällt das ganze Bild überhaupt nicht mehr. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gefällt es mir immer besser. Warum? Weil wir uns jetzt hier aus den Bollinger-Bändern rausbewegt haben. Endlich. Denn Sie sehen, zuletzt waren wir außerhalb der Bänder im Dezember 23. Was ist danach passiert? Es gab eine wochenlange Seitwärtsbewegung, heißt also eine Konsolidierung oder eine zeitliche Korrektur, bis dann der Ausbruch kam. Jetzt dürfen Sie sich natürlich selber mal die Frage beantworten, wie realistisch ist das jetzt, das Gleiche passiert oder dass der Markt relativ zeitnah hier außerhalb der Bänder seinen Weg nach innen wieder sucht. Wenn Sie mich fragen, ich habe eine ganz klare Antwort parat und die lautet, natürlich mag es noch ein Stückchen hochgehen, das könnte ich alles mal rausnehmen, aber, und das ist die große, große Gefahr, ist, dass es ziemlich zügig wieder nach unten geht und deshalb kann ich das eigentlich direkt hier nach unten oder noch ein bisschen nach oben schieben. Was haben wir hier? 18.800. Warum nicht? Vielleicht auch 19.000. Dann bin ich ja relativ entspannt, das eben auch da auf 19.000 zu setzen. Das ist so eine Marke, wo vielleicht viele sagen, inwieweit sind 19.000 eigentlich noch gerechtfertigt? IFO-Index hin, Geschäftsklima-Index her. Inwieweit ist das noch gerechtfertigt und ist es nicht an der Zeit, die Karten vom Tisch zu nehmen? Also ich will hier nicht rumunken und beileibe, ich habe keine Glaskugel, aber ich gucke mir den Chart an und ich sehe, dass einfach das ganze Ding überhitzt ist und wenn Sie Gewinne mitnehmen können, in steigende Kurse und tatsächlich noch jemanden finden, der mehr bezahlt hat oder bezahlen will als Sie, dann ist ja alles gut. Die Situation wird sich aber drehen und das sehen wir auch im Tageschart, ja, wie stark hier auch schon hin und her gehandelt wird, wie groß die Unsicherheit auch ist. Ja, natürlich haben wir den Donnerstag und Mittwoch, wir sehen auch hier die FED-Entscheidung, dann ging es wieder hoch, aber es ist einfach viel, viel Unsicherheit drin, das sehen wir an den ganzen oberen, unteren Schatten, Dochten, Lunden, ja, und dementsprechend ist hier sicherlich ein bisschen Raum nach oben, ja, man ist ja eh schon dabei, aber da wird die Luft wirklich, wirklich dünn und ich kann es dann immer nur sagen, nehmen Sie die Karten vom Tisch, solange Sie noch die Möglichkeit haben, wirklich ihre Gewinne zum Höchstpreis dann auch mitzunehmen. Schauen wir gleichzeitig dazu mal auch in die Schweiz. Der Future hier vom SMI zeigt sich relativ behauptet. Wir sind an einer wichtigen Stelle, nämlich im Bereich von rund 11.600, sagen wir 40, 30, 20, ja, je nachdem wie eng oder weit man auch letzten Endes diese Linie setzt, die Widerstandslinie. Und wir haben damit einen Bereich erreicht, der schon im Mai 23 gereicht hat, um den ganzen SMI, den ganzen Markt komplett wieder nach unten zu reichen in den Bereich der unteren Begrenzung bei rund 10.350. Ob das jetzt so weit geht, das kann natürlich hier nicht wirklich direkt gesagt werden. Deshalb, ich bleibe bei meiner Zeichnung und die geht eher in den Bereich von maximal 11.191. Und ich will jetzt dann doch mal, nur damit wir noch ein bisschen mehr im Chart haben, will jetzt dann doch mal auch die Fibonacci-Retracements mit dazu nehmen, nur damit wir eigentlich sehen, wie gesund so eine Korrektur letzten Endes auch wäre, denn wir liegen dann hier in diesem Bereich bei, na, kann man es hier wirklich sehen, bei 38%, nicht ganz, ein bisschen drunter, also rund 40% Korrektur, etwas mehr als ein Drittel. Und das ist durchaus gesund, durchaus notwendig und da kann man, wenn man eben wirklich überzeugt ist, als Käufer sich ja wieder engagieren. Ja, nur hier wäre ich jetzt wirklich vorsichtig. Ich meine, es kann sicherlich noch passieren, bei allgemein eingetrübter, nicht eingetrübter, sondern euphorischer Stimmung, genau das Gegenteil, ja, bei allgemein euphorischer Stimmung, dass es hier mit dem Ausbruch über das Hoch bei, na, sagen wir hier 11.000, sagen wir 11.800, dass wir mit dem Ausbruch darüber nochmal weitere Punkte erreichen, weitere Ziele erreichen. Da fällt das allererstes Mal die 12.000, 12.050 ins Auge. Dann haben wir wieder so eine typische runde Zahl. Dann hätten wir auch einen schönen Fehlausbruch. Und am Ende, ob wir jetzt früher oder später hinkommen, es ist mittlerweile relativ einfach zu sagen, die Korrektur wird einfach kommen. Ja, klar. Und da bin ich kein Crash-Prophet. Warum auch? Ich bin ein Korrektur-Prophet, wenn Sie das so wollen. Und es ist eigentlich relativ offensichtlich, dass wir an der Schwelle stehen. Und ob das nochmal 100 Punkte hoch geht oder eben nicht, das sei mal dahingestellt. Aber auch hier im SMI ist die Zeit reif für eine Korrektur nach unten. Zumindest mal eine seitliche Korrektur. Das ist angebracht, auch wenn man hier bereits schon mal sehr, sehr verhalten ist. Ja, wenn man ganz, ganz großzügig hinschaut, könnte man hier mit sehr viel Fantasie und nicht gültig für die CFTI-Prüfung ja auch einen Morning and Evening Star entdecken. Hier den Shooting Star schon. Ja, das könnte man alles hier schon so raus ableiten und dann wäre eben einfach die Formation vollendet unterhalb des Tiefs von der Woche vom 4. März und das wäre die 11.340, bisschen darunter eben. Ja, das wäre das Tief. Ja, und ob man da dann dementsprechend sich schon positionieren will, muss man eben dann sehen. Aber es ist kein offizieller Evening Star. Es ist eine Idee gewesen davon, wurde aber wieder aufgekauft. Aber von daher gibt es im SMI jetzt nicht so wahnsinnig viel Spielraum momentan. Schauen wir uns auch nochmal kurz den Nikkei an, weil es eben einfach immer wieder interessant ist zu sehen, was passiert eben eigentlich so im asiatischen Raum. Und da ist natürlich der Nikkei prädestiniert dazu. Und der blickt natürlich auf eine Woche zurück, die fulminant ist. Anders kann man es gar nicht sagen. Und das hat natürlich auch viel mit der Bank of Japan zu tun, die sich ja auch eher positiv zeigte. So, und das bedeutet im Endeffekt, hier geht der Markt einfach davon aus, dass alles weiterhin positiv bleibt. Wir haben ein neues Allzeithoch, endlich. Ich meine, offen gesagt, wenn man hier bei TradingView mal in die Zeit zurückgeht, sieht man irgendwie seit 2007 werden die Preise gestellt. Das heißt, das letzte Allzeithoch war irgendwann mal, ich weiß es selbst gar nicht, 90er, 80er Jahre. Das wissen Sie vielleicht gerade. Ich weiß es aus dem Kopf, weiß es das nicht. Ist aber auch egal, weil am Ende eine andere, völlig andere Generation an Anlegern oder Tradern da vor Ort war und aktiv war. Und am Ende diese Widerstände nicht mehr wirklich greifen, es sei denn, sie wollen die vererbten Aktien endlich mal loswerden. Ja, das wäre natürlich so ein Aspekt. Und deshalb, wenn das Allzeithoch hier dann überwunden oder als es überwunden wurde, gab es auch keinen großen Verkaufsdruck. Das sehen wir eben hier. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Tja, ich bin ja eher schon davon ausgegangen, dass der Markt fällt, dass der Nikkei ein Stück weit runtergeht. Offensichtlich hat die Korrektur, die wir gerade gesehen haben, bereits auch schon gereicht. Idealerweise geht es jetzt ein bisschen höher und da schauen wir auf die 42.000 Punkte zuallererst mal. Ja, das ist jetzt nicht mehr der Riesenschwung. Ja, dann kann es vielleicht ein bisschen runtergehen. Idealerweise, wenn es weiter ansteigt, dann geht es in diesen Schwung hoch. Da reden wir über die 44.000 und fortfolgende 45.000. Rechne ich auch im Nikkei mit einer deutlichen Korrektur absolut, ja, weil auch hier ist unheimlich viel heiße Luft drin. Der wichtigste Punkt, der uns hier erstmal zur Verfügung steht, ist das Tief hier in dem Bereich von rund 38.300. Also in dem Bereich, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber so in dem Tenor darf sich das dann bewegen. Und das wäre für mich ein wichtiges, wichtiges Korrekturziel. Da würde sich dann entscheiden, ob die Käufer wirklich ernsthaft noch interessiert sind oder ob die einfach sagen, wir sind so überhitzt, und das ist ein wichtiger Aspekt dabei, wir sind so überhitzt, dass einfach der Preis immer noch nicht zu niedrig ist oder niedrig genug ist, vielmehr, damit ich kaufen kann. Und dann wird das ganze Ding eben schnell durchgereicht. Und dann reden wir schnell über die 36.900 und fortfolgende. Und im schlimmsten Fall landen wir eben wieder bei 33.800 Punkten, was eine ordentliche kalte Dusche wäre. Deshalb kann ich mir erstmal momentan nicht vorstellen, dass das tatsächlich erstmal eintritt. Aber wer weiß. Für uns erstmal wichtig hier der ganze Bereich um 38.400, 450, wenn es zu einer größeren Korrektur kommt. Momentan gehe ich erstmal davon aus, dass man noch ein bisschen Spiel nach oben hat. Wie gesagt, 42.000 und fortfolgende, dann natürlich zwangsläufig die 44.000 als psychologische Zahl und damit als größte psychologische Zahl die 45.000. Wir gehen direkt mal in den S&P 500. Der S&P 500 zeigt sich natürlich wie von der Tarantel gestochen. Ja, also wenn wir über Übertreibung reden, dann reden wir über den S&P 500 oder über die Nasdaq, kann man sich aussuchen, weil am Ende ist es mehr oder weniger gleich. Der S&P 500 in der Vorvorwoche eigentlich schon mit einem leichten Schlag. Ja, wir sehen hier so einen kleinen Spinning Top, Doji, also so in der Art. Und eigentlich wäre das schon so eine Möglichkeit, um zu korrigieren. Dem S&P zugute halten müssen wir, dass der Schwung nicht ausreicht, um ihn über die Bollinger Bänder zu treiben. Das heißt, das ganze Spiel kann nochmal weiterlaufen, kann nochmal weitergehen. Und es hängt eben einfach damit zusammen, dass hier die Volatilität immer wieder in die vorangegangene Woche deutlich zurückkommt, immer wieder, Sie sehen es, und damit einfach schon die Korrektur eingepreist ist. Ja, das sehen wir im Tagesschart dann gleich nochmal. Und das hat dann den Effekt, dass einfach die Bollinger Bänder nicht durchstoßen werden, weil eben einfach die Preise sich nicht allzu extrem bewegen. In der Summe allerdings schon, nur eben nicht so, dass sie damit einen Schlag rausspringen. So, und das heißt, am Ende, das kann noch ewig so weitergehen, dann können wir eher auf die psychologischen Zahlen schauen, also die, die für alle anderen immer interessant sind. Und wenn sie das hier so weiterschiebt, denn nichts anderes ist es, dann reden wir natürlich über die 5.500 Punkte. Und da muss man sich an der Stelle auch mal fragen, reicht das den Marktteilnehmern, um irgendwann mal die Luft abzulassen oder wollen die das Ganze noch weiter treiben? So, jetzt ist natürlich die Frage, in welcher Form ist das? Wenn es sich hier wirklich so gemächlich nach oben schiebt, ja, vielleicht grün-rot, 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 dann kann das echt wirklich ewig gehen. Es kann natürlich aber auch sein, dass man hier nochmal wirklich voll panikmäßig nach oben schießt, vielleicht nochmal korrigiert, nochmal nach oben schießt, sich deutlich außerhalb der Bänder bewegt. Und das dürfte dann aus meiner Sicht der Punkt sein, wo der Markt völlig überkauft ist und dann eben auch über die Bollinger aber überkauft ist, dass hier einfach die Korrektur greifbar ist. Aus meiner Sicht der Moment, wo man sich dringend absichern sollte oder eben über Gewinnmitnahmen mal etwas positiver nachdenken sollte, um das mal so zu sagen. Also das darf man dann beobachten und von daher, ja, ich bin jetzt nicht bearish für den S&P 500, aber ganz ehrlich, das kann nicht mehr lange gut gehen. Aber das sage ich auch schon seit Wochen. Von daher sehen Sie mir nach. Und natürlich müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Ich gebe hier einfach nur, was mache ich hier? Ich gebe hier so ein bisschen die Warnung raus. Und das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe. Gehen wir mal in den Tageschart. Und hier sehen Sie das, was ich meine. Also immer wieder diese kleine Korrektur in die Richtung des kleinen Durchschnitts 20. Ja, es geht ein bisschen hoch. Dann geht es wieder ein bisschen runter. Das ist alles eigentlich quälend langsam. Es fehlen diese großen Schwünge. Klar, die kriegen Sie dann im Stundenchart, 15 Minuten, 5 Minuten Chart. Da haben Sie Schwünge ohne Ende. Aber die sind alle begrenzt. Und das sehen wir immer über den Chart. Und das ist der Grund, warum wir nicht über das äußere Bollinger Band rauskommen. Weil wir hier immer wieder die Korrektur haben. Jetzt mögen Sie vielleicht sagen, naja, aber da haben wir doch die Korrektur. Das stimmt. Aber eben nicht die langfristige. Und das ist eben genau der Aspekt. Auch ein übergeordneter Trend, ja, auch der große Trend bedarf einer Korrektur. Bleibt ja gar nicht aus, ist ja die Definition der Korrektur. Die Frage ist nach wie vor, wann. Ja, und dieses Wann wird natürlich immer lauter, immer deutlicher, immer größer. Schauen wir dazu kurz noch in die Nasdaq rein, weil natürlich sehen wir hier ein ähnliches Bild. Auch wenn wir hier einen anderen Aufbau haben, wir sehen ja, das obere Bollinger Band, die äußeren, das obere schon so ein bisschen abflacht, das liegt hier an den letzten beiden Wochen und auch daran, dass es in der vergangenen, oder letzten drei Wochen, daran, dass es in der vergangenen Woche jetzt nicht wirklich dramatisch aufwärts ging, wir haben kein neues Hoch gemacht und dann zieht sich das Ganze sofort so ein bisschen runter. Und damit haben wir jetzt natürlich den Aspekt erreicht, auf den ich natürlich auch schon warte, und eigentlich schon die ganze Zeit warte, dass wir nämlich hier mit dem nächsten Move relativ einfach und zügig aus den Bollinger Bändern rauskommen können. Und dann können wir uns eben leicht vorstellen, ja, es sind noch 1.500 Punkte auf 20.000. Bitte nehmt sie einfach mit. Aber dann Helm auf, Grubenlampe an und anschnallen. Ja. Weil auch das dürfte so eine Zone sein, wo die Marktteilnehmer sagen, okay, jetzt das sieht auch super cool aus und ich habe das bis 20.000 und alle werden drüber reden. Und wenn alle drüber reden, wollen alle irgendwie dabei sein. Jetzt sind aber die meisten schon dabei. Und wenn dann noch irgendwie einer daherkommt, der jeden Preis bezahlt, dann wird er viele, viele finden, die gerne verkaufen werden zu diesem Preis. Das alte Spiel. Und da wollen Sie sicherlich nicht auf der Käuferseite stehen. Also das auch aus meiner Sicht hier bitte, das ist so die Idee, die ich dazu habe und es liegt einfach auf der Hand. Man sehen Sie bitte nach, wenn ich das schon seit Wochen sage, aber es sieht eben auch schon seit Wochen echt unangenehm aus. Gehen wir dazu auch nochmal ganz kurz in den Tageschart, weil wir hier natürlich auch das gleiche Bild haben wie im S&P 500. Auch das ist der Grund, warum die äußeren und das obere Bollinger Band bislang immer verschont geblieben ist, weil wir immer wieder die Korrekturen haben im Tageschart, aber das reicht eben nach wie vor nicht aus, um einfach hier die Luft abzulassen. Ja, wir haben heiße Luft und ganz ehrlich, ja, AI ist ein heißes Thema, aber bitteschön, das Internet wurde jetzt hier auch neu erfunden und wir alle wissen, was Ende der 90er Jahre passiert ist, als dann alle festgestellt haben, hey, das Internet wurde zwar erfunden, aber es muss erstmal Geld damit verdient werden und mit einem ganz anderen Zeug, was wir jetzt hier gekauft haben auch. Und das wollen wir sicherlich nicht nochmal erleben. So, ich habe den Dow Jones mal weggelassen und ihn eine Aktie mehr mitgebracht, damit wir mal so ein bisschen die Augen von den Indizes nehmen. Ich habe ihn als erstes mal Holcim mitgebracht, weil das auch immer wieder mal eine Nachfrage ist Und auch Holcim sehr interessant momentan ist, wenn es hier darum geht, ein bisschen darüber zu reden. Denn wo stehen wir? Das sehen Sie. Wir sind gerade durch einen Bereich durchgebrochen oder im Begriff durchzubrechen, je nachdem, wo wir die Linie hinsetzen. Ich bin ja immer so mehr dabei, die meisten Auflagepunkte zu nehmen oder die greifbarsten Auflagepunkte zu nehmen. Und deshalb ist hier aus der Sicht schon der Widerstandsbereich durchbrochen. Und Sie sehen aber auch, dass Holcim sich hier wirklich massiv und stark nach oben bewegt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, bleibt das dann auch so oder läuft es auch hier mit der Korrektur? Und da tut es mir natürlich auch wiederum leid, dass ich das so sagen muss. Aber natürlich darf man hier in dem Bereich von, sagen wir, rund 81, 82 Franken mal über eine Depositionierung nachdenken, heißt also eine Gewinnmitnahme nachdenken, weil hier der Move von aus dem Ausbruch von 68 dann eben wären das rund 14 Franken nach oben, ja genau, 14 Franken nach oben. Das will dann auch erstmal verarbeitet werden und dann wieder ein Widerstandsbereich, heißt ja nicht ohne Grund so, weil eben Widerstände liegen und Widerstände heißen eben in dem Fall Verkäufe. Und da kann man ja auch verkaufen und seine Gewinne absichern oder mitnehmen oder sich zumindest hedgen. So, das mag natürlich noch ein bisschen drüber gehen. Da fällt natürlich zuallererst mal der Bereich 85 Franken ins Auge. Auch hier wieder so eine klassische greifbare Zahl, die alle irgendwie mal ganz gut finden. Und danach wird auch gerne mal Kasse gemacht. Deshalb mit dem starken Anstieg, auch hier wachsen die Bäume nicht in den Himmel, darf man gerne sich positiv über Gewinnmitnahmen dann auch damit beschäftigen, nachdenken. Und natürlich muss man oder müssen Sie dann Ihre Entscheidung auch selber treffen. Aber so sehe ich die ganze Geschichte. Natürlich Nvidia, auch weil es natürlich eine Diskussion nach sich gezogen hat, was ich natürlich schätze, sehr schätze. Also bleiben Sie gerne mit dabei. Das zeigt mir auch, womit Sie sich beschäftigen und wo Sie oder wo die einen oder anderen dann eben auch aktuell stehen. Und hier ist ja, und das muss ich wirklich deutlich sagen, eigentlich noch nichts passiert. Ich nehme das mal weg, sonst poppt es ja dauernd auf. So, also hier ist ja nichts passiert. Ja? Wir sehen hier den Shooting Star und der Shooting Star ist und bleibt ein Verkaufssignal, ein Umkehrsignal. Wenn es denn ausgelöst und aktiviert wird, ist es aber nicht. Warum? Weil das Tief nicht überschritten wurde. So, damit haben wir jetzt zwar auf der einen Seite ein Verkaufssignal, auf der anderen Seite ein Verkaufssignal, das nicht ausgelöst wurde. Ist denn damit jetzt alles irgendwie wieder gut? Natürlich nicht, denn wenn der Markt schon mal so einen Schlag bekommen hat, Nvidia in dem Fall, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Markt wieder einen Schlag bekommt und das dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wie lange? Naja, der fällt mir jetzt erstmal die 1000 Dollar ins Auge. Ja? So, das heißt, warten Sie mal ab, was bei 1000 Dollar passiert. Ja? Dreht der Markt dann? Und wir sehen den nächsten Shootingstar, dann wäre ich hier sehr, sehr, sehr vorsichtig, weil, und das gilt eben dann das Gleiche, wir hier über die 660 Dollar reden, 700 Dollar reden, weil einfach die Haltepunkte fehlen, zumindest im Wochenchart. Im Tageschart sieht es anders aus, da haben wir hier noch ein paar Haltepunkte, aber auch nicht so wirklich wahnsinnig viele. So, das ist Nummer 1. Natürlich kann es dann nochmal höher gehen, dann reden wir über die 1100 Dollar, aber einen so steilen Anstieg wird es auch nicht ewig geben. Ja, also auch hier gilt aus meiner Sicht, man darf sich positiv über Gewinnmitnahmen Gedanken machen. Man darf sich gerne überlegen, wo könnte ein Einstiegspunkt sein, der dann wiederum interessant wäre. Und dann darf man eben auch gucken, ob man nicht lieber in die steigenden Preise verkauft, als dass man in die steigenden Preise kauft. Sie wissen es grundsätzlich, der Profi kauft bei fallenden Preisen und Verkauf zu steigenden Preisen, der Amateur macht es leider genau umgekehrt und das ist eben immer oftmals das Desaster oder das Drama, das damit eben zusammenhängt. Also von meiner Seite damit eine ganz klare Aussage, Nvidia vorsichtig, hier mit einer Neupositionierung und wenn es runtergeht, dann geht es ein gutes Stück runter. Wir können spaßeshalber mal in den Tageschart schauen, hier sehen wir die Aspekte, 840 so als nächsten Punkt, dann sind wir aber auch sehr schnell schon bei 760 und dann ist das nächste, was wartet, eben die berühmte 660. So in dem Bereich könnte sich das Ganze dann abspielen und wie gesagt, da wollen Sie als Anleger vielleicht nicht unbedingt mit dabei sein. Jetzt haben wir alle gesehen, natürlich Bitcoin steigt, als ob es keinen Morgen gäbe. Wer steigt aber noch viel mehr? Das ist MicroStrategy. Ja, denn die einzige MicroStrategy, die gemacht wird hier bei MicroStrategy, ist Bitcoin kaufen. So, ich habe ja den Monatschart aufgemacht und Sie sehen, klar, über den gesamten Zeitraum, dann haben wir hier den Bitcoin-Anstieg, dann haben wir den Bitcoin-Downfall und dann haben wir hier eben diese Riesen-Rallye und die Rallye ist noch viel größer als das, was der Bitcoin hingelegt hat. Jetzt können Sie sich halt überlegen, gehen wir mal in den Wochenchart rein, können Sie sich halt überlegen, oh Mensch, wäre ich doch hier bei $450 reingegangen, dann hätte ich schon über einen Tausender gut gemacht, ja, fast sogar noch, ja, einen guten Tausender, fast 1500, 300, 400. Wenn, ja, das ist immer die gleiche Situation. Warum kauft man sowas hier nicht? Ich kann es dir nur sagen, weil der Mut fehlt und der Glaube und das Vertrauen in eine Strategie, ja, da sieht man eben hier Unterstützung und Widerstand, ja, funktioniert schon. Ja, auch wenn das manche nicht wahrhaben wollen, aber es ist halt so. Kleine Kerzen, überlegen Sie mal, was Sie sich hier für eine Positionsgröße hätten einkaufen können. Ja, brutal. Ja, kleiner, hier der Stop-Loss, dann der Einstieg hier vielleicht. Ja, man sagt, ich glaube an die Bodenbildung. Aber man muss sich natürlich ein Herz fassen. Das ist Nummer eins. Ich weiß, hinterher ist man immer schlauer. Nummer zwei, kann man eben auch über einen Ausbruch nachdenken, auch wenn ich kein Ausbruchstrader bin, noch kein Freund davon bin. Aber auch das wäre so eine Möglichkeit. Ja, und jetzt sehen Sie aber auch, dass MicroStrategy in der vergangenen Woche doch mächtig zu leiden hatte. Ja, ich meine, das sind schon so Schwankungen, die wollen Sie nicht mit Hebel erleben. Das ist auch mal ganz klar. Wer erlebt das aber mit Hebel? MicroStrategy, weil die Kredite aufnehmen, um Bitcoin zu kaufen. Und das ist natürlich auch gleichzeitig eine Aussage oder eine Situation, die für den Bitcoin genauso gefährlich ist. Denn wenn der Bitcoin mal deutlich schwankt und stecke ich nicht in den Krediten drin, ja, wie die aufgebaut sind, wie da verhandelt wurde. Aber eins ist natürlich klar, wenn der Bitcoin allzu stark fällt, werden die Kredite mal kurz angefragt, ob die bedient werden können. Und dann wird eventuell was verkauft werden müssen. So, und das bringt nicht den Bitcoin in Bedrängnis, sondern bringt auch MicroStrategy in Bedrängnis. Und damit darf man eben auch hier bei so einer Bewegung gerne über Gewinnmitnahmen nachdenken, wenn man dabei ist. Oder eben das Ganze nur staunend von der Seitenlinie betrachten, wenn man nicht dabei ist, weil hier jetzt einzusteigen, grenzt einem Hasardeur. Ja, also da wäre ich mehr als vorsichtig. Da darf man auf eine Korrektur warten, dann gehört dem Mutigen wieder die Welt. Aber es ist eben der Unterschied zwischen Mut und klarer Idee dabei. Ja, Mut mit einer Idee und dem völligen Wahnsinn. Ja, also da ist ein Unterschied, das ist einfach nochmal so zur Anschaulichkeit. Und zu guter Letzt gehen wir mal wieder auf Apple. Apple tut sich schwer. Apple bewegt sich immer noch im unteren Bereich dieser gesamten Spanne, der gesamten Range seit Juli 23. Und es sieht offen gesagt gar nicht wirklich rosig aus für Apple, was das hier angeht. Ich bin ja eher bislang davon ausgegangen, dass wir uns zumindest mal seitwärts hier um diese Mittellinie bewegen, um 180, $82 rum. Danach sieht es noch nicht aus. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lange brauchen wir denn Apple, um das zu tun? Denn eins ist auch klar, je länger es dauert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Etage tiefer geht. Ja, da reden wir über die $165, dann reden wir über die $168 und das wäre dann schon der Widerstandsbereich. Das, was jetzt die Unterstützung ist, das wäre dann der Widerstand und das offen gesagt ist natürlich nicht wirklich wünschenswert. Eigentlich wollen wir es ja genau umgekehrt. Ja, und von daher darf man Apple jetzt durchaus kritisch betrachten. Ja, man kann natürlich sagen, ich lege mir einfach schon mal ein paar Stücke wieder mit rein, sichere die hier unten ab. Klar, das wäre eine Art Strategie. Oder wenn man natürlich sagt, ich will mich langfristig engagieren über die nächsten Jahre, dann ist das hier natürlich ein Bereich, der interessant ist. Ich würde es nicht sagen, um die gesamte Position damit aufzubauen. Aber da kann man natürlich sagen, ich nehme so ein paar Stücke, dann kann ich hier unten noch ein paar Stücke nachkaufen. Wenn der Preis steigt, kann man noch ein paar Stücke kaufen. Das wäre so eine langfristige Strategie. Von daher, ganz so uninteressant ist der Bereich hier nicht. Das hat man ja immer so ähnlich bei Fast & Forex immer wieder bei Bitcoin diskutiert. Aber es ist auch nicht so, dass man hier super euphorisch werden muss. Ja, also das wäre so die Aussage dazu. Apple bewegt sich hier so ein bisschen unbefriedigend, was eigentlich entweder nur Intraday-Tradern weiterhilft oder langfristig orientierten Anlegern. Ich glaube, so kann man das stehen lassen. Ja, und damit haben wir eigentlich auch alles gesagt. Ja, ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Punkte mitnehmen und ich habe ja einfach mal auch die Aussagen zu Herz genommen oder auch die Anregung, einfach mal so ein bisschen flexibler zu sein mit den Aktien, stimmt ja auch. Ja, ob der Dow Jones, der Blick auf den Dow Jones ist jetzt noch weitergebracht hätte, sei mal dahingestellt. Am Ende geht es ja in die gleiche Richtung und die Aussage ist ja leicht übertragbar. und auch die Methodik der Analyse lässt sich ja adaptieren. Wenn nicht, helfe ich Ihnen natürlich gerne dabei. Und damit haben wir es, wie gesagt, auch. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Nochmal, ich bin ja kein Crash-Prophet und ich habe es auch nichts gegen steigende Preise. Ich kann es auch verkraften, wenn ich nicht mit dabei bin. Ich gönne auch Ihnen den Gewinn. Ich weise aber nach wie vor darauf hin, nichts hält ewig. Es gibt Impuls, Korrektur, Fortführung des Impulses. Das ist ein ehernes Gesetz und dieses eherne Gesetz, kann ich Ihnen garantieren, wird auch dieses Mal gelten. Die Frage ist halt bloß wann. Und da hoffe ich, konnte ich Ihnen so ein paar Informationen noch mitgeben. Und dann schauen wir mal, was der Markt daraus macht. Also in dem Sinne, alles Gute und wenn Sie mögen, sehen wir uns dann am Donnerstag bei Fast & Forex. Ihr Wieland Alt.